Ich möchte euch in folgende Situation hineinnehmen. Es ist 5 Tage vor dem großen Fest und es ist sehr viel los in der Stadt. Die Unterkünfte sind belegt, überall sind Touristen unterwegs und irgendwie hat sich's rumgesprochen, dass heute ein VIP kommt. Und ohne dass jemand das über Facebook organisiert hat, sind plötzlich die Straßen voller Menschen. Und einer fängt an, und er legt einen Teil seiner Oberbekleidung ab, legt die auf den Weg. Ein anderer reißt Zweige von den Palmen ab, legt die auch auf den Weg. Und die Straße ist bedeckt von Palmenzweigen und von Kleidungsstücken. Alle stehen an den Rändern und jubeln. Und dann kommt von hinten ganz langsam eine unscheinbar wirkende Person auf einem Esel. Auf einem kleinen Esel. Man sieht ihn kaum. Und für diesen unscheinbare Gestalt auf diesem kleinen Esel öffnet sich plötzlich dieser Weg und er kommt durch die Straßen. Das ist das, was an Palmsonntag passiert ist. Und das ist die Stimmung, die in den biblischen Texten zum Ausdruck kommt. Und das ist eine ganz besondere Zeit, weil viel von dem, was Jesus in diesen letzten Tagen, in denen er auf der Erde gelebt hat, gesagt oder getan hat, war zutiefst prophetisch. Und es gibt mehrere Prophetien, gerade im Zusammenhang mit Palmsonntag. Und ich möchte auf 4 davon eingehen. Die erste Prophetie: Jesus zieht auf einem Esel reitend in Jerusalem ein. Und das hat einen ganz besonderen Hintergrund, weil 520 Jahre vorher hat der Prophet Zacharja Folgendes geschrieben. Zacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Und hier beschreibt der Prophet Zacharja Eigenschaften von einem guten König. Im Gegensatz zu dem damaligen Landesfürst Herodes, der in einem prunkvollen Palast gewohnt hat, lebte Jesus sehr bescheiden. Jesus war nicht reich. Jesus war aber ein gerechter König und Jesus war ein helfender König. Aber relativ unscheinbar auf seinem Esel. Aber die Menschen spüren etwas. Die spüren etwas von dieser Gewalt, die in diesen prophetischen Worten liegt. Und sie erkennen, das ist dieser König. Und deswegen jubeln sie ihm zu und sie lieben ihn, weil er heilte Menschen, er half Menschen. Und man merkte, das war keiner, der sich irgendwo in einem Palast zurückzieht. Das war ein ganz anderer König, als sie es kannten. In was für eine Gesellschaft ist Jesus reingekommen? Da gab es einmal die religiösen Anführer, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und die haben den Leuten Lasten aufgelegt, weil sie hatten viele, viele Regeln, viele Gesetze und es war nicht schön zu glauben. Es war nicht schön, Gott, ja, seine Beziehung zu Gott zu leben, wenn alles reglementiert ist und wenn es mehr auf die äußere Form ankommt als auf das Innere. Und vieles haben sie tatsächlich den Menschen eher verbaut. Also sie haben die Menschen eher von Gott weggehalten, als dass sie sie zu Gott geführt haben. Durch diese vielen, vielen Regeln und Gesetze. Ja, und dann war da Herodes, dieser Landesfürst. Der hat mit der Frau seines Bruders geschlafen. Er hat prächtige Gebäude errichtet und er hat dekadente und grausame Feste gefeiert. Zum Beispiel hat er seiner Nichte, die getanzt hat, den Wunsch erfüllt, den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Schale zu bringen. Das heißt, Johannes der Täufer wurde ermordet auf ganz grausame Weise und auf, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch den Grund, das war eine schlimme Situation da in Israel zu dieser Zeit. In dieser Zeit hat Jesus gelebt. Außerdem war Israel von den Römern besetzt. Das kam noch dazu. Das war ja kein freies Land und die haben hohe Abgaben gezahlt. Im Endeffekt war es so, dass das jüdische Volk, mal mit kurzen Unterbrechungen abgesehen, seit dem babylonischen Exil gar keine eigene staatliche Existenz mehr hatte. Und das babylonische Exil war ab 586, 587 vor Christus. Nach den Babyloniern kamen die Perser, dann kamen die Griechen und immer war Israel besetzt von Fremdherrschaft. Schließlich kamen dann 63 vor Christus die Römer ins Land und haben Jerusalem erobert. Und das ist die Situation zur Zeit Jesu. Und die Menschen hofften auf einen Messias, einen Erlöser aus dem Haus Davids. Und der sollte die einstige Größe und politische Unabhängigkeit Israels wiederherstellen. Das war der Traum, den die Menschen hatten. Und das wurde ja auch in den Schriften angekündigt. Und als Jesus dann in Jerusalem einzieht, sind die Erwartungen aus diesem Grund auch tatsächlich hoch. Er soll das Volk erlösen und er soll der neue König werden. Lukas 19, ab Vers 36. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Aber es gibt nicht nur Jubel beim Einzug nach Jerusalem. Es gibt auch Widerstand. Und dieser Widerstand kommt eben von den religiösen Anführern, von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und im nächsten Vers steht, Vers 39, und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Haben wir vorhin schon gehört. Und das ist die zweite Prophetie. Die Steine werden schreien. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Das ist ein kraftvolles Wort. Und es gibt tatsächlich Steine, die im Verlauf der Jerusalemer Geschichte eine ganz besondere Bedeutung bekommen haben. Das Erste, was mir einfällt, diese Mauer, wo diese Papierstücke drin sind, das sind schreiende Steine. In all diesen Steinen der Klagemauer sind Papierstücke von Menschen, die ihre Klagen bringen. Entweder persönliche Nöte oder auch die Trauer darüber, dass dieser Tempel zerstört worden ist. Das sind schreiende Steine. Die Klagemauer ist der Rest der früheren Westmauer und befindet sich auf dem Plateau des zweiten Jerusalemer Tempels. Die wurde vermutlich unter Herodes Agrippa II. Vollendet, der zwischen 50 und 70 nach Christus regiert hat. Aber dieser Tempel ist auch tatsächlich 70 nach Christus von den Römern zerstört worden. Was mir noch einfällt zu Steinen, die schreien: Es gibt ein Osttor. Es gibt ein Tor in der Ostmauer von Jerusalem. Und das wurde seltsamerweise im 6. Jahrhundert nach Christus von einem türkischen Herrscher zugemauert. Und das sieht man heute noch. Und dieses Tor ist mit Steinen verschlossen worden, damit keiner durchgehen kann. Und das Interessante ist, dass der Prophet Hesekiel 600 Jahre vor Christus, also 1200 Jahre vorher, eine Vision hat und er schreibt Folgendes. Hesekiel 44, Vers 1. Er führte mich wieder zum äußersten Tor des Heiligtums im Osten. Es war aber zugeschlossen. Und der Herr sprach zu mir, dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden, und niemand soll dort hineingehen. Denn der Herr, der Gott Israels, ist dort eingezogen, darum soll es zugeschlossen bleiben. Und zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, war das Osttor noch auf. Und Jesus hätte problemlos ein- und ausziehen können durch dieses Tor. Auch so ein Beispiel dafür, dass Steine eine ganz besondere Bedeutung haben und heute noch sprechen. Es gibt in der Architektur gibt es viele Steine, die eine Geschichte erzählen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus unter anderem auch das gemeint hat, dass vielleicht die Jünger irgendwann zum Schweigen gebracht werden. Aber die Geschichte geht weiter. Und die Geschichte dieses Königs geht weiter, über die Jahrtausende hinweg, weil dieser König ein ewiger König ist. Ja, aber dann kommt die dritte Prophetie. Und in dieser dritten Prophetie fängt Jesus plötzlich an zu weinen. Er weint über Jerusalem. Er weint über diese Stadt. Und Jesus zieht auf diesem Esel in Jerusalem ein. Und in Lukas 19, Vers 41 heißt es weiter. Und als er nah hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Und sprach, wenn du auch doch auch erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir. Und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und Jesus kennt ja die alttestamentlichen Schriften. Und deswegen kann man das verstehen, dass er über Jerusalem weint. Weil der erste Teil der Prophetie aus Jesaja 9, wo es darum geht, dass der König auf einem Esel einzieht, der ist ja in Erfüllung gegangen, indem Jesus dort einzieht. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil. Und da geht es darum, dass dieser König Frieden bringt. Und Jesus zieht ein und merkt, dieser Teil geht nicht in Erfüllung, sondern es kommt was ganz anderes. Und deswegen weint er, weil dieses Volk hätte sich entscheiden können in dieser Situation. Und Jesus weiß, wie sie sich entscheiden werden. Sie werden sich gegen den König entscheiden. Und sie werden das nicht erleben, dass Frieden kommt. Sie werden das Gegenteil erleben. Es wird noch mal eine Zeit kommen. Und das ist das Schöne an diesen Prophetien, dass Jesus ja auch wiederkommen wird. Das sind verschiedene Erfüllungsebenen. Und es wird eine Zeit kommen, da wird Jesus zurückkommen und er wird Frieden bringen. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird von einem Meer zum anderen sein und vom Strom bis an die Enden der Erden. Das steht nämlich auch in der Sacharja. Sacharja 9, Vers 10, im nächsten Vers. Nur zwischen dieser einen Prophetie, wo Jesus auf dem Esel einzieht, und dieser Prophetie, wo er Frieden bringen wird für alle Völker, dazwischen kommt etwas Furchtbares. Und es wird nicht direkt hintereinander passieren, sondern die ganz, ganz nahe Zukunft sieht für seine geliebte Stadt ganz anders aus. Und deshalb weint Jesus. Er sieht, dass Jerusalem zerstört werden wird. Und zwar so sehr, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und das nur 40 Jahre später passiert das. 40 Jahre später. Im März 70 nach Christus. Ausgerechnet am Tag nach dem Passafest beginnt die Belagerung Jerusalems durch die Römer. Und das Ganze endet mit der Zerstörung der Stadt und mit der Zerstörung des Tempels. 1,1 Millionen Juden verlieren ihr Leben. Weitere 97.000 werden in die Sklaverei verschleppt. Zahlreiche Juden verlassen ihre Heimat und verstreuen sich bald rund ums Mittelmeer. Und mit dem Tempel verlieren die Israeliten ihr geistliches Zuhause, die einzige Opferstätte. Der hohe Priester kann sein Amt nicht mehr ausüben. Und ein Drittel der Gebote der Tora können gar nicht mehr praktiziert werden. Und während noch alle jubeln und Palmzweige auf den Weg streuen, sieht Jesus, was aus der Stadt werden wird. Er weiß, dass die Stimmung des Volkes innerhalb von wenigen Jahrzehnten, dass sie in wenigen Tagen kippen wird und in wenigen Jahrzehnten wird das ganze Volk verstreut sein. Und zwar in alle Welt. Was für eine Situation. Und das ist nicht das Einzige, es wird noch schwerer. Jesus, das ist die vierte Prophetie, Jesus sieht seinen eigenen Tod voraus. Und an dem Palmsonntag jubeln ihm die Menschen zu, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Und ich habe mich gefragt, ob diese Situation vielleicht sogar eine Schnittstelle war oder ein Wendepunkt, an dem für Jesus zwei Wege möglich gewesen wären. Was wäre, wenn Jesus hätte wählen können zwischen Erfolg und zwischen Niederlage? Und ich stelle mir vor, wie der ganze Himmel den Atem anhält und sich fragt, wie wird er sich entscheiden? Wird er diesen Weg der Niederlage gehen oder wird er den Weg des Erfolgs wählen? Weil Jesus hatte ja einen freien Willen und er hätte sich entscheiden können. Jesus hatte ja Autorität. Der konnte zu einem Hausbesitzer sagen, ich brauche ein Zimmer fürs Passamahl und das wurde ihm gegeben. Der konnte seine Jünger anweisen, geht dahin und holt einen Esel, der Herr braucht ihn und der Esel wurde ihm gegeben. Und vielleicht war Jesus beim Einzug ja nach Jerusalem tatsächlich auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Es hatte sich herumgesprochen, dass er Kranke heilt, dass er Dämonen austreibt, dass er Tote auferweckt. Und die Menschen haben ihn ja dafür geliebt. Und wenn er zu dem Zeitpunkt noch irgendwie mit den Pharisäern und Schriftgelehrten klargekommen wäre, dann hätte er vielleicht Erfolg haben können. Vielleicht hätten sie den Herodes abgesetzt. Und Jesus hätte seine Position als König eingenommen. Als guter König, als gerechter König. Einer, der sich nicht auf Kosten des Volkes bereichert. Und vielleicht hätte es eine Wiederbelebung des jüdischen Glaubens gegeben. Unter einem König, der Gott ehrt und dem, der seine Gebote hält. Und vielleicht hätte Jesus in seiner hohen Autorität das Land von den Römern befreit. Die Geschichte wäre vielleicht ganz anders verlaufen. Vielleicht hätte Jesus den Weg des Erfolgs wählen können. Und er wäre ja damit in die Fußstapfen von König David getreten. Und David war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber Jesus wählt den zweiten Weg. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch erlebt hat, dass eine Prophetie über ihn ausgesprochen worden ist. Ist vielleicht, dass Gott mit dir was Besonderes vorhat oder dass er einen Auftrag für dich hat. Und über Jesus gab es solche Prophetien. Und ja, er kannte sie. Und es war ihm bange davor, weil das waren keine aufbauenden Verheißungen. Gottes Pläne für seinen eigenen Sohn waren unfassbar schmerzlich. und sie würden mit einem gewaltsamen Tod enden. Gott selbst würde ihn verlassen und Jesus würde durch die Hölle gehen. Und in dieser Gottverlassenheit würde Jesus alle Strafe tragen müssen, die jemals über einen Menschen verhängt worden sind. Man würde ihn bespucken, beschimpfen, schlagen, misshandeln und später grausam hinrichten. Und das wird vorhergesagt in der Bibel, in Jesaja 53 im Alten Testament, Vers 3. Da steht das. Da steht, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Was für eine furchtbare Prophetie für einen Menschen mit Anfang 30. Und Jesus wählt den schweren Weg. Ein paar Tage später wird er im Garten Gethsemane mit Gott ringen und sein Schweiß wird wie Blutstropfen sein. Es steht in Lukas 22, Vers 39. Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus auf den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das war der Moment, in dem Jesus in diesen furchtbaren Weg eingewilligt hat. Das ist dieser Weg, der Gott für ihn hat. Und er ordnet seinen Willen dem Willen des Vaters unter. Er geht diesen schweren Weg. Und was die Menschen nur ein paar Tage später am Kreuz sehen, das ist ein Verurteilter, der sich nicht wehrt und der hingerichtet wird. Ein verachteter und entstellter Mensch. Ein Mensch, der scheinbar von Gott gestraft worden ist. Aber Jesus hatte den schweren Weg gewählt. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Er verließ die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, und nahm die Gottesferne auf sich, um uns zu retten. Er ist in das Reich des Todes gegangen, um den Tod zu besiegen und um uns die Tür zum ewigen Leben zu öffnen. Das ist unser König. Dieser König hat nicht das gute Leben gewählt. Dieser König hat nicht ein irdisches Reich aufgerichtet. Dieser König hat sich nicht vom Jubel an Palmsonntag blenden lassen. Dieser König hat sich selbst geopfert, um uns zu erlösen. Das hat unser König für uns getan. Lasst uns ihn anbeten.